Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
Willkommen zu einer neuen Folge des Hörgang MedUni Wien. Heute widmen wir uns einem Thema, das hochaktuell ist und gleichzeitig weitreichend ist. Mikro- und Nanoplastik. Was hat das in unserem Körper verloren? Wie kommt es dorthin und ja, was richtet es dort an? Das ist das Thema dieser Folge. Ich bin zu Gast bei Lukas Kenner, Pathologe an der MedUni Wien und an der VetMedUni Wien, dessen Forschung sich genau mit diesen Wechselwirkungen beschäftigt. Herr Professor Kenner, danke, dass Sie uns Ihre Zeit widmen.
Ich freue mich sehr über die Einladung und über Ihr Kommen hier in unser Reich.
In das Fürstentum der Pathologie.
Genau, das dunkle Fürstentum der Pathologie.
Bevor wir in die Details einsteigen, stellen wir auch immer kurz vor, mit wer hier sozusagen im Hörgang spricht. Sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen Human- und Veterinärmedizin. Wie sehen Sie oder wie schaut diese Rolle aus als Übersetzer zwischen diesen beiden Welten?
Also das Spezielle an meiner Dualposition hier ist, dass wir versuchen, mit transgenen Mausmodellen oder Tiermodellen Krankheiten zu modulieren, die wir bei Menschen häufig finden, wie zum Beispiel Krebs oder neurodegenerative Erkrankungen, und versuchen dann auch neue Therapien zu finden, neue diagnostische Marker zu etablieren und im Fall von Mikroplastik zu versuchen, die menschliche Situation nachzuempfinden in Tiermodellen, damit wir eben einmal grundsätzlich herausfinden, wie viele Partikel werden aufgenommen, wie viele werden ausgeschieden oder werden sie überhaupt ausgeschieden und wohin gehen diese Partikel und was tun sie im Körper.
Sie arbeiten mit Tiermodellen, Sie haben es bereits gesagt, und sie sind offensichtlich wichtig für die Krebsforschung heute noch.
Die Tiermodelle sind auf jeden Fall sehr wichtig. Allerdings ist es so, dass wir immer mehr versuchen, alternative Modellsysteme zu etablieren, zum Beispiel 3D-Kultursysteme, wo man dann in der Dreidimensionalität die In-vivo-Situation nachempfinden zu können. Das sind Modellsysteme, die eben neu sind zum Teil und eben immer mehr optimiert werden und auch mit neuen Detektionsmethoden kombiniert dann eine große Aussagekraft bekommen.
Wie kommen Mikro- und Nanoplastikpartikel überhaupt in den Körper? Und ja, was passiert dann?
Wir haben im Prinzip drei Eintragswege von Plastik in den Körper. Der häufigste ist die orale Aufnahme mit der Nahrung und den Getränken, die wir zu uns nehmen. Die zweithäufigste ist die Atmung und alles, was in der Luft an Partikeln herumschwebt und schwirrt, was durch unsere Atmung aufgenommen wird. Und der dritte Weg ist über Haut und Schleimhäute. Das darf man auch nicht unterschätzen. Wir haben erst vor kurzem festgestellt, dass sehr hohe Einträge zum Beispiel über Hygieneprodukte bei der Frau stattfinden, über die vaginalen Tampons zum Beispiel, die aus Kunststoff hergestellt werden. Das kommt auch sehr schnell in den Körper.
Wir bemühen uns ja in diesen Podcast-Episoden, keine Panik zu verbreiten und die Sachen möglichst sachlich aufzuarbeiten. Aber beim Plastik gibt es schon ein paar Gruselmomente, muss ich zugeben. Ihre Forschungen haben ja unter anderem gezeigt, dass diese winzig kleinen Plastikpartikel bei der Zellteilung weitergegeben werden. Warum ist das so bedenklich?
Naja, es ist generell bedenklich, dass Plastik so schnell aufgenommen wird in den Körper. Wir haben das ja am Anfang vollkommen unterschätzt. Wir haben ja nicht gewusst, das ist jetzt über 3 Jahre her, dass Plastik überhaupt in das System geht, also die Darmschleimhaut überwinden kann, die Schleimhaut und Darmbarriere überwinden kann und dann praktisch im Blut zu finden ist. Wir haben beim Mäusen nach 2 Stunden schon, nachdem wir denen oral Plastik verabreicht haben, Plastikpartikel, haben wir diese Plastikpartikel schon im Blut gefunden, aber auch in allen Organen, auch im Hirn. Und da waren wir schon sehr überrascht. Ja. Und bezüglich der Partikel in Zellen, also sie werden auch in Zellen aufgenommen, also jetzt nicht nur in die Blutbahn, sondern eben auch von Epithelzellen zum Beispiel oder auch Tumorzellen und bleiben dann dort. Und auch nach der Zellteilung werden die Partikel gleichmäßig an die Tochterzellen weitergegeben, so wie Chromosomen, 50% an die eine und 50% an die andere Tochterzelle. Das ist auch schon auch sehr interessant. Und dass die Partikel auch die funktionalisieren können, die Tumorzellen, die Partikel als quasi Energiequelle oder was auch immer. Wir wissen es noch nicht genau, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall können sich die Zellen dann auch schneller fortbewegen, was bei Tumorzellen natürlich bedenklich ist, weil daher die Frage nach der Metastasierung sich dann auch stellt. Ja.
Dazu kommen wir gleich. Noch ein Schritt davor. Wir haben also im Biologieunterricht gelernt, die Zelle hat gewissermaßen einen Magen, eine Zellorganelle, Lysosomen genannt. Welche Rolle spielen die und warum reicht das offensichtlich nicht aus, diese Funktion, um das Plastik sozusagen loszuwerden?
Ja, es ist so, dass, wie schon gesagt wurde hier, die Plastikpartikel aufgenommen werden, endosomale Aufnahme und auch praktisch dann in lysosomale Aufnahme sehen wir, und wir sehen auch dann, dass die Zellen sich schwer tun, diese Partikel abzubauen, deswegen akkumulieren sie dann auch in den Lysosomen und finden sich teilweise auch dann Autophagosomen, also das sind Dinge, die wir gerade versuchen aufzuklären, wie der Partikel dann oder die Partikel dann in der Zelle sozusagen weiter vor sich hin existieren und wie die Zelle damit umgeht. Es ist schon interessant, ja, die Partikel, und wir wissen ja, dass diese Partikel sehr langlebig sind und dass die meisten Partikel auch gar nicht abgebaut werden können in der Umwelt. Ja. Das heißt also, sie akkumulieren eben da und werden immer kleiner, aber sie lösen sich nicht komplett auf. Ja. Und das ist ja auch unsere große Problemstellung. Wir haben ja, ich bekomme immer wieder die Frage, wie viel Plastik nehmen wir auf? Und dann meinen die Leute, diese berühmte Kreditkarte pro Woche, die sicher eine Obergrenze ist an Plastik, was wir zu uns nehmen. Wenn Sie jetzt versuchen, eine Kreditkarte zu schlucken, ist ein bisschen schwer. Ja. Man kann sie vielleicht halbieren, dann ist es leichter. Aber das Problem ist, dass diese Kreditkarte ja zerfällt in viele, viele kleine Teilchen. Und wenn Sie jetzt einen 5 Millimeter Mikroplastikpartikel, das ist also der größte Mikroplastikpartikel nach der neuen Definition, den wir kennen. Und wenn Sie den zerteilen in so dass ein Mikrometerpartikel, also das ist der größte Nanoplastikpartikel, den wir kennen, dann entstehen 125 Milliarden solcher 1-Mikrometer-Partikel. Das sind so viele Partikel, wie es Galaxien im Universum gibt. Also, und das Problem dabei ist, dass diese Partikel eine extrem große Oberfläche bekommen, nämlich 5000 Mal mehr Oberfläche als ein 5-Millimeter-Partikel. Und diese Oberfläche ist dann auch eines der großen Probleme, weil diese Partikel an sehr viele Dinge binden können, die wir auch im Körper gar nicht haben wollen. Ja, also quasi ein trojanisches Pferd mit Anhänger, das dann in unsere Zellen hineinkommt und sehr viel hineintransportieren kann, was wir nicht wollen, zusätzlich zum Partikel selber.
Man wundert sich ja dann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass Krebszellen Plastik auch aufnehmen, weil man würde ja annehmen, dass Krebszellen nicht sozusagen brauchen können, was sie irgendwie behindert oder irgendwie, was sie nicht leicht loswerden können für ihre Funktion.
Ganz genau. Also wir waren auch überrascht, dass Krebszellen so ohne weiteres diese Partikel aufnehmen. Wir haben das vorher nur bei Nicht-Krebszellen beobachtet. Und dann waren wir eben überrascht, dass Krebszellen das so bereitwillig aufnehmen. Und wie Sie schon gesagt haben, können sie offensichtlich die Krebszellen das Plastik gut brauchen für ihre Beweglichkeit. Aber da sind wir noch am Anfang der Untersuchungen. Wir schauen uns jetzt gerade in den Modellsystemen an, in welchen Zellen eines Tumors finden wir das Plastik dann. In der Zellkultur haben wir ja praktisch sozusagen unter Anführungszeichen reine Tumorzellkulturen und im Mausmodell haben wir ja praktisch wie beim Menschen dann die unterschiedlichsten Zellen, aus denen eben Tumoren bestehen. Tumoren sind ja praktisch wie kleine Organe oder große Organe, je nachdem wie groß der Tumor ist, ja, mit einem sehr komplexen Stoffwechselsystem und einer komplexen Zusammensetzung, die einem Organ entspricht, also mit Epithelzellen, dann den Gerüstzellen, also den Fibroblasten und dann ein eigenes Blutsystem, ein eigenes Nervensystem, ein eigenes Immunsystem. Und da wird es interessant, wo diese Plastikpartikel sich dann befinden in diesen Tumoren und wie diese Plastikpartikel sozusagen dann den gesamten Stoffwechsel von diesem Tumororgan beeinflussen können und ob das dann für den Tumor vorteilhaft ist oder nicht, wenn diese Plastikpartikel da sind, das ist etwas, was wir derzeit auch untersuchen.
Das ist jetzt die spannende Frage, ne? Macht es den Tumor aggressiver oder ja?
Genau, also das ist eben die große Frage, können die Tumoren diese Partikel funktionalisieren im Sinne von, können die diese Partikel die Funktion dieses Organs Tumor verbessern oder eben nicht? Und das ist eine sehr spannende Frage, weil eben ein Tumor eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Ja, und das, da stehen wir praktisch ganz am Anfang. Ja, das hat sich noch niemand angeschaut.
Sie sprechen ja von einem möglichen Zusammenhang zwischen kleinsten Plastikteilchen, dem sogenannten Nanoplastik, und der Zellmigration, also der Metastasierung. Das steht mir erst am Anfang, aber könnten Ihrer Einschätzung nach diese Zellpartikel, diese Plastikpartikel die Metastasierung von Tumoren begünstigen? Und gibt es dafür konkrete Belege schon?
Natürlich, also wir haben präliminäre Daten, dass im Mausmodell diese Plastikpartikel tatsächlich zu vermehrten Entzündungen führen, die dann auch die Entstehung von den Tumoren begünstigen können. Das ist sehr spannend zu beobachten. Ja. Allerdings braucht man da sehr viele Versuchswiederholungen und auch eine sehr lange Inkubationszeit, sozusagen, wo man die Partikel in die Mäuse hineinbringt, um eben die Situation beim Menschen zu modellieren. Wir müssen uns ja vorstellen, dass der Mensch ja die ganze Zeit, und nicht nur der Mensch, das gesamte Ökosystem, also jedes Individuum auf diesem Planeten, ist dem Plastik die ganze Zeit ausgesetzt. Ja? Und zwar auch schon während der Embryonalentwicklung, während der Fetalentwicklung und davor, vor der Konzeption eines neuen Erdenbürgers wird schon das Plastik sozusagen in der Eizelle, in der Samenzelle wahrscheinlich aufgenommen oder es kommen diese Zellen damit in Berührung. Und die Frage ist, ja, was passiert während dieser gesamten Zeit? Ja, wir wissen ja, dass Tumoren ja nicht aus dem Nichts kommen, sondern entstehen durch Mutationskaskaden, ja, die teilweise schon sehr früh stattfinden, teilweise schon in Utero, aber hauptsächlich vor dem 10. Lebensjahr die erste Mutation und die zweite Mutation auf dem zweiten Allel dann mit 50, 60 und dann entstehen Tumoren. Und die Frage ist eben, ob das Plastik diese Kaskade von Mutationen beeinflussen kann. Was wir auf jeden Fall beobachten, und das National Cancer Institute in Amerika hat das schon vor 2 Jahren festgestellt, dass es eine Verschiebung der Inzidenz von Tumoren gibt auf der Zeitskala noch immer früher, also nach links, wenn man das sich anschaut auf einem Graphen. Und das ist sehr besorgniserregend. Sie sprechen sogar von einer Early Cancerogenesis Epidemics, unter Anführungszeichen, also quasi einer sehr häufigen und immer häufiger vorkommenden, immer früheren Inzidenz von Tumoren. Und natürlich wäre das Plastik eine mögliche Erklärung dafür. Ja. Allerdings ist das jetzt eine reine Hypothese von mir. Aber es würde gut zu dem passen, was wir beobachten. Ja. Und insofern wollte ich das auch hier erwähnen, weil das für uns auch eine Möglichkeit ist, diese Versuche, die wir durchführen, auch dann extra zu polieren auf die humane Situation, auf das, was wir beim Menschen beobachten.
Gibt es Überlegungen, wie diese schädlichen Partikel im Körper reduziert werden können?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil wir einfach total wenig wissen. Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass wir erst vor 3 Jahren haben wir dieses Projekt MicroOne begonnen und zu dem Zeitpunkt hat der Kollege Schwabel, der das erste Mal Plastik im Stuhl nachgemessen hat und damit eine riesige Medienaufregung verursacht hat, da haben wir gedacht, ja, dass das Plastik im Stuhl ist und dass da eventuell intestinale Erkrankungen irgendwie beeinflusst werden können. Und erst ein Jahr, nachdem wir begonnen haben mit dem Projekt, haben wir dann nachgewiesen, dass es ins Blut geht. Und gleichzeitig hat eine Kollegin Lamoré aus Utrecht gezeigt, dass bei 22 freiwilligen Probanden bis zu 1,6 Mikrogramm Plastikpartikel pro Milliliter im Blut sind. Ja, das heißt, wir wissen eigentlich erst seit 3 Jahren, dass diese Partikel überhaupt ins Blut gehen können und dann damit auch sozusagen alle inneren Organe exponiert sind. Und wir konnten dann auch zeigen, dass die Blut-Hirn-Schranke ganz schnell überwunden wird von diesen Partikeln. Das heißt, die Frage stellt sich erst seit Kurzem, wie kommen diese Partikel eventuell wieder aus dem System hinaus? Ja? Und wir messen jetzt auch im Urin Plastikpartikel. Das heißt, irgendwie kann der Körper diese Partikel wieder loswerden. also das hoffen wir zumindest. Aber wie das funktioniert, kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen, weil wir noch nicht einmal genau wissen, wie die Aufnahme überhaupt vonstatten geht und wie dann die Ausscheidung funktioniert. Das sind lauter ganz interessante und spannende und wichtige Fragen, die wir aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht wirklich beantworten können, weil wir sozusagen, das ist ein ganz early stage scientific endeavor, also eine ganz eine Wissenschaftsrichtung in einer im ganz frühen Stadium. Und wir waren, glaube ich, das erste Projekt überhaupt, das sich nur mit den Gesundheitseffekten von Mikroplastik und Nanoplastikpartikeln beschäftigt. Davor war das eigentlich in der Humanmedizin überhaupt gar kein Thema. Also wie der Rektor Müller bei der Neujahrsansprache 2020 war das, glaube ich, diese Arbeit vom Philipp Schwabel erwähnt hat, war ich total aufgeregt, weil mir gedacht habe, das ist unglaublich. Ja, ich gehe jetzt in mein Office, habe geschaut auf der PubMed, unserem Browser für wissenschaftliche Literatur, ob ich irgendwelche Arbeiten finde zu dem Thema. Und ich habe gar keine einzige Arbeit zu Mikroplastik und Gesundheit oder Krebs oder was gefunden. Und da war ich wirklich schockiert, weil mir gedacht habe, das gibt es ja nicht, dass diese Partikel in die Welt gesetzt werden und dann, ja, und niemand kümmert sich darum, was die machen. Ja. Mhm. Und nur um zu darzustellen, wie seit wie kurzem erst oder wie kurz das her ist, ja, dass wir uns mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen, auch jetzt geistig, obwohl diese Partikel ja oder diese Plastikproduktion in den 50er Jahren begonnen hat und exponentiell ansteigt und auch der Partikelzerfall, weil 99% von den Partikeln, die wir hier auf uns einprasseln, entstehen ja durch unseren Alltag, ja, unsere Verwendung von Plastikprodukten, die dann zerfallen. Gutes Beispiel, das Autoreifenabrieb. Also da sind ja 97% von den Partikeln outdoor, also außerhalb unserer Räume, wo wir uns jetzt hier befinden, sind von Autoreifenabrieb. Ja. Und die werden ja schon so abgerieben, diese Autoreifen, dass Nano- und Mikroplastikpartikel entstehen. Ja. Das ist ja eine unglaubliche Menge. Pro Reifen sind das, wenn ein Reifen 50.000 Kilometer abgefahren wird, dann entstehen 1,5 Kilogramm Mikro-Nanoplastikpartikel. Die sind dann schon so klein, dass man sie als solche bezeichnen kann. Ja. Und das heißt pro Auto 6 Kilo. Wenn Sie rechnen, dass wir haben in Österreich ca. 5 Millionen Pkw, dann können Sie sich leicht ausrechnen, wie viel Menge Mikro-Nanoplastik allein nur durch den Autoreifenabrieb entstehen. Ja. Und da sind ja dann nicht nur Plastikpartikel, sondern auch die ganzen Additive dabei, die wir und alle möglichen Ingredienzien des Autoreifens, die dann von uns aufgenommen werden. Ja, und das sind ja lauter Dinge, die muss man sich erst einmal sozusagen durchüberlegen, dass man dann einen Begriff hat, was das bedeutet. Ja.
Welche Forschungsschritte, welche Designs sind jetzt dringend nötig und vielversprechend?
Also ich denke, ganz wichtig ist, dass die Gesellschaft erkennt, was es da für eine Langzeitproblematik auf uns zukommt, ja, weil wir haben ja nicht nur die stark ansteigende Produktion, sondern auch eben den Zerfall von diesen Partikeln und die Ablagerung in unterschiedlichen Bereichen, die auf uns zukommen. Nur um das zu verdeutlichen, wir haben ja zum Beispiel in Deutschland gibt es Gebiete, ich habe das gerade erst in der Zeitung gelesen, die so verseucht sind mit Mikroplastik, dass man die Produkte, die landwirtschaftlichen, dort gar nicht mehr verwenden kann. Und das heißt, also da haben wir ein Problem, das immer größer wird. Ja. Und das heißt, da muss man dann auch reagieren. Ja. Und die TU München hat mit dem Imperial College in London einen eigenen Forschungszweig, eine Forschungskooperation zum Thema Mikroplastik und Gesundheit gegründet. Und das zeigt schon, dass auch Elite-Universitäten sich genau mit dem Thema auseinandersetzen oder sich beginnen, damit auseinandersetzen. Und ich halte das für extrem wichtig. Ja. Und auch große amerikanische Universitäten, so wie Harvard, kümmern sich jetzt um das Thema seit ganz kurzer Zeit. Ja. Und ich glaube, da hätte die MedUni Wien sehr gute Möglichkeiten, sich da zu positionieren. Und ich glaube, das ist auch ein sehr gut investiertes Geld, weil mit diesen neuen Technologien und wir haben auch eine neue Technologie entwickelt, um zum Beispiel Paraffinmaterial, also um diese Plastikpartikel in Paraffinproben, also in unseren Gewebsproben von Patienten zu detektieren. Und es wird sehr schnell die Zeit kommen, wo wir solche Technologien brauchen, um eben die Kontamination von diesen Partikeln nachweisen zu können bei Patienten oder auch bei gesunden Probanden, einfach um festzustellen, wie groß ist die Kontamination und was können wir dagegen tun, wenn wir herausfinden, dass wir was dagegen tun können. Das setze ich einmal darauf voraus. Ja, aber ich bin der Optimist, obwohl ich Pathologe bin, dass wir da etwas finden gemeinsam mit den Kollegen von der Chemie und unserer Labormedizin und so weiter haben, sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt.
Professor Kenner, danke für das Gespräch.
Bitte sehr, danke fürs Kommen.
Das war der Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der MedUni Wien.